Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Wir starten wieder mit den Schlagzeilen der Weltwirtschaft und dem Investor Leonhard Fischer. Es gibt viel zu erzählen. Die Welt ist wieder im Ausnahmezustand, auch die Wirtschaftswelt und das Politische spielt hinein. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, Leonhard, wie geht's? Wie steht's? Was ist der Verlauf der ökonomischen Fieberkurven? Was ist dir da aufgefallen?
Naja, die zurzeit bedeutendste ökonomische Fieberkurve, im Grunde genommen nach einer wochenlangen Sommerpause, in der die Finanzmärkte kurz davor waren, in eine Art Sommertiefschlaf zu verfallen, die jetzt aber plötzlich zu einem erschreckenden Aufwachen führt, ist die Entwicklung der langfristigen Zinsen. Da ist zum einen mal als ganz großes Thema Japan, die waren ja synonym damit, dass sie 20, 30 Jahre lang nur Nullzinsen hatten, überhaupt gar keine Zinsen mehr, wo jetzt die langfristigen, also die 30-jährigen historische, für Japan historische Level erreicht haben mit über 4%. Auch Amerika, wo der 30-jährige Zinssatz mit 5,3, 5,4% so hoch ist wie seit 2007 nicht mehr. Jemand machte den lustigen Vergleich und sagte, nach 15 Jahren Nullzinsen ist dieser Anstieg plötzlich der langfristigen Zinsen ungefähr so, als ob man in einem Altersheim plötzlich aufwacht eines Morgens und sagt, jetzt machen wir das härteste CrossFit-Training und schauen mal, wie unser Körper darauf reagiert. Das wird kaum gut gehen.
Kannst du ganz kurz erklären, jetzt für die nicht so mit diesen Themen vertrauten Leuten, warum das besorgniserregend ist, warum es ein Problem ist, diese Zinsproblematik? Also für den Nicht-Insider, für den Nicht-Kenner dieser Ziffern etc. und diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, warum ist das besorgniserregend, was wir jetzt sehen aus deiner Sicht?
Naja, aus zwei Gründen. Erstens ist rein objektiv kaufmännisch. Der Zins ist der Preis für Geld. Für alle, die sich also Geld leihen, vom Häuslebauer bis zum Nummer-1-Spieler, dem Staat selber, heißt das, die Kosten, der Preis für das, was man dort tut, die Zinskosten steigen und verdrängen damit auch im Budget eines Staatshaushaltes Möglichkeiten, Verteidigung oder Investitionen. Das Zweite ist Vertrauen, Symbolkraft. Wenn die langfristigen Zinsen steigen, und zwar, ja, wie einige meinen, überraschend eigentlich, denn die amerikanische Wirtschaft zeigt erste zarte Schwächeanzeichen, dann würde man normalerweise denken, das nimmt Druck auf den Zins weg, sondern weil wenn die Wirtschaft weniger wächst, wird weniger Geld nachgefragt und dann trotzdem steigen die Zinsen, dann ist das auch ein gewisses Misstrauen gegen die Fiskalpolitik der Regierung. Und wenn du dir das einmal weltweit anschaust, über Japan brauchen wir gar nicht zu reden, dessen Staatsdefizite sind so groß, zwei, dreifache des Bruttosozialproduktes. Amerika hat jetzt eine Gesamtverschuldung erreicht von 40 Billionen US-Dollar, das ist ungefähr das Achtfache des deutschen Bruttosozialproduktes und auch mal das 100% des amerikanischen Sozialproduktes. Wichtig dabei ist, 10 Billionen sind allein in den letzten 5 Jahren dazu gekommen. Und jedes Jahr kommen im Moment weitere 2 Billionen dazu. Deutschland, früher ja mal sozusagen der langweilige Spießer in der Schuldenschule, hat unter der Regierung Merz entschieden, alle Haushaltsregeln über Bord zu werfen und geht ebenfalls in dieselbe Richtung. Es beginnt so ein, ist noch nicht besonders stark, das ist so wie so kleine Vorbeben, wo der Markt sagt, hey, warte mal, ob das gut geht. Wir wollen mal mehr Zinsen haben, wenn wir dir Staat langfristig Geld leihen. Wer weiß, ob das Geld in 10, 20 Jahren überhaupt noch was wert ist. Und das ist das Thema, ja.
Vorbeben, was heißt das? Was erwartest du? Ist das sozusagen... Ist das möglich, dass das eine Art von vielen ja auch befürchteten Zusammenbruch einleiten könnte?
Naja, Zusammenbruch. Man muss immer vorsichtig sein mit diesen, sagen wir mal so, apodiktischen Dingen. Es ist mehr eine Art Widerspruch, auch fast ein Paradoxon. Also die Wirtschaft in Amerika wächst weniger. Also das Wachstum verlangsamt sich deutlich. In Europa warten wir so auf Wachstum, so wie man manchmal mal auf Regen ewig gewartet hat. In China gibt es eindeutige Zeichen, dass auch dort dieses für die Wirtschaft ja notwendige Wirtschaftswachstum immer mehr an Momentum verliert. In einem solchen Umfeld steigende Zinsen zu haben und dabei zur gleichen Zeit neue Rekorde an den Aktienmärkten, das ist eine gewisse Widersprüchlichkeit. Mhm. Und dieses kleine Beben, das könnte sein, dass es mal eine Anpassung geben muss. Das ist nicht gleich das Ende. Mhm. Aber der Aktienmarkt ignoriert alles völlig. Steigende Ölpreise, globale Konflikte, die Risiken, die Eskalation zwischen Russland und potenziell Europa, dem Mittleren Osten, steigende Zinsen, die Yen-Intervention, das war einer der wenigen Aufreger in den Wochen unseres Sommerurlaubes, wo die amerikanische Regierung interveniert hat, um den schwachen Yen zu unterstützen und Japan dabei zu helfen. All das sind so kleine, alles so kleine Mini-Beben. Dann weiß man natürlich nie, ob sie Vorzeichen eines größeren Bebens sind oder es dabei bleibt. In jedem Falle, die amerikanische Regierung hat sehr nervös reagiert. Scott Bessent, der amerikanische Finanzminister, absoluter Kapitalmarktprofi, hat früher selber mal ein Hedgefund gemanagt, also der weiß, was er tut, hat am Dienstag sozusagen interveniert, indem er angekündigt hat, dass die amerikanische Finanzministerium die Rückkäufe eigener Staatsanleihen verdoppeln würde. Daraufhin sind erst die Renditen alle wieder runtergegangen, der Dollar schwächer, Gold stark gestiegen und Bitcoin aus dem absoluten Tiefschlaf um die 60.000 Dollar auf über 70.000 wieder gestiegen. Am Ende ist der Dollar schwach geblieben, Bitcoin hoch geblieben, das Gold hoch geblieben, aber die Zinsen sind wieder zurückgegangen auf das Niveau vor seiner Ankündigung, weshalb er gestern Abend gesagt hat, vielleicht machen sie noch mehr. Du spürst die Nervosität der amerikanischen Administration vor diesen steigenden Zinsen. Und das ist einfach, ich sag mal so, die Story diese Woche. Es hängt auch damit zusammen, dass die Kreditnachfrage dramatisch gestiegen ist. Die großen amerikanischen Internetfirmen oder Techfirmen, die sogenannten Hyperscalers, wie sie genannt werden, waren bis vor ein, zwei Jahren Gesellschaften, die einen Überfluss an Liquidität erzeugt haben. Also sie haben mehr Geld, also Cash-Liquidität erzeugt, als sie ausgegeben oder investiert haben. Seit ein, zwei Jahren, seit diesen gigantischen Investitionen, hat sich das dramatisch gedreht. Und der größte Emittent von langfristigen Anleihen ist im Moment gar nicht mal mehr so unbedingt der amerikanische Staat, sondern diese großen Internetfirmen. Bessent selber hat gesagt, sie verdrängen zum Teil inzwischen die amerikanische Regierung. Also der Kampf ums Geld hat auch ein bisschen angefangen. Man muss sich das genau beobachten. Ich halte die Aktienmärkte ja für überbewertet im Moment, insbesondere den amerikanischen, und schaue mir diese Entwicklung schon ganz genau an.
Hast du so etwas eigentlich schon mal erlebt, jetzt in deiner ganzen Zeit als Bankmanager und Verwaltungsrat etc., deiner ganzen Laufbahn jetzt auch in der Finanzwelt, sind das neue, singuläre Entwicklungen, hat es das in dieser Form noch nie gegeben? Wie ordnest du das in deinem eigenen Lebenszeithorizont ein?
Meinst du die steigenden Zinsen?
Oder ja, dieses zusammen, dieses Gesamtbild, das du jetzt geschildert hast.
Also dieses Gesamtbild habe ich in meiner gesamten Berufslaufbahn nie so erlebt. Und zwar haben wir bereits sehr hohe akkumulierte Staatsdefizite aus der Finanzkrise 2008 und folgende, aus der Corona-Krise, die sowieso als eine der schlechtest gemanagten Herausforderungen irgendwann nochmal in die Menschheitsgeschichte eingehen wird. Also gigantische Mengen an Schulden, um diese ganzen Wahnsinnsmaßnahmen zu übertünchen in der Corona-Phase. Dann ist das alles vorbei und trotzdem bleiben die Staatsdefizite unheimlich hoch. Das trotz stark steigender Wirtschaft in Amerika, das ist in sich außergewöhnlich. Der absolute Level, den die Staatsschulden erreicht haben, ist historisch. Und zwar jetzt nicht in den absoluten Zahlen, das ist logisch, in den relativen Zahlen. Also die Beziehung von Staatsschulden zu Bruttosozialprodukt. Im Grunde genommen die Beziehung der Schulden, die du haben könntest, zu deinem Jahreseinkommen. ist so schlecht wie noch nie in meinem Lebenszeit in den großen westlichen Volkswirtschaften.
Und das, und das Interessante ist ja, wenn man jetzt das etwas vom Politischen her anschaut, dann heißt das ja, dass die Staaten einfach viel zu viel Geld brauchen, quasi die Kreditkarte schon der Kindeskinder und Enkelkinder, die wird da schon belastet. Und das, da ist, zeigen ja diese Schuldenberge einen Grad von staatlichem Aktivismus und Interventionismus an, der ja dann die Frage aufwirft, leben wir eigentlich noch in marktwirtschaftlichen Zeiten oder leben wir eigentlich im Sozialismus der riesigen Staaten? Also der Staat, der sich übernimmt, der die Lebenslasten der Menschen tragen möchte, Staaten, die einfach eben mit ihren ganzen sozialen Verpflichtungen immer mehr Geld ausgeben müssen, gebundene Kosten und so weiter. Leben wir eigentlich, zeigen diese Schuldenberge, dass wir im Zeitalter des Sozialismus leben, dass unsere Staatsquoten, die staatlichen Aktivitäten absolut ins Krankhafte überschossen haben?
Ich würde bei Staatsschulden nicht unbedingt den Begriff des Sozialismus verwenden, sondern mehr der Verschwendungssucht. Mhm. Wir leben in einer Zeit einer gewissen Maßlosigkeit und glauben, dass diese Maßlosigkeit, und wir kommen zurück auf unser letztes Gespräch fast oder eines der letzten kurz vor der Sommerpause, durch diese tolle KI-Revolution, Elon Musk hat ja vorhergesagt, wir leben in 10 Jahren in einem Schlaraffenland, wir brauchen gar kein Geld mehr. Dann ist es ja auch egal, wenn wir heute Schulden machen in etwas, was sowieso keine Rolle mehr spielt in 10 Jahren. Irgendwie in so einer Art Vertrauen, dass das alles schon gut gehen wird durch dieses gigantische Produktivitätswachstum, das da irgendwann mal kommen soll. In dieser Phase leben wir einer gewissen Unverantwortlichkeit des Staates. Wenn du sagst, ja, damit hat sich die Bedeutung des Staates in der Wirtschaft erhöht. Wenn du dann noch die amerikanischen monopolistischen, fast monopolistischen, zumindest oligopolistischen Tech-Unternehmen nimmst, dann fällt es einem manchmal schwer zu glauben, dass wir noch in einer Marktwirtschaft leben, die ja durch Vielfalt und Wettbewerb charakterisiert sein sollte und weniger durch oligopolistisch-monopolistische Strukturen und eine Übermacht des Staates. Ja. Wenn du beide Dinge zusammenfasst, ist das durchaus ein bisschen besorgniserregend.
Ja. Also schauen wir mal auf Deutschland, Frankreich, aber auch auf Amerika. Ich meine, in Deutschland haben wir eine Staatsquote von 52%. Frankreich geht auch den Bach runter. Wir haben dieses gewaltige bürokratische Geschwür namens EU. In den USA eine eigentlich konservative Regierung, die aber auch aus dem Schuldenmachen überhaupt nicht herauskommt. Und gleichzeitig sehen wir ja, dass es jetzt in den USA auch auf der linken Seite bei den Demokraten in Richtung demokratischem Sozialismus geht. Also irgendwo der gemeinsame Nenner, ob rechts oder links, ist mittlerweile einfach immer mehr Schulden. Der Staat wird schon richten. Krisen darf es ja nicht mehr geben, es wird alles mit Geld zugeschüttet. Das sind für mich ganz klare sozialistische Anzeichen. Man lässt auch größere Korrekturen irgendwie gar nicht mehr zu. Man versucht mit Geldinterventionen quasi ein System aufrechtzuerhalten. Und die Leute, das ist ja das Interessante, die Leute haben immer mehr Unbehagen. Das fällt mir auf, auch in Deutschland, wenn ich mal wieder draußen bin. Die Leute sagen, das kann doch nicht gut gehen, das kommt doch nicht. Da gibt's doch irgendwann mal den großen Klapf. Aber eben jetzt in den USA, da kommt ja der Sozialismus sowohl von rechts mit dem Schuldenmachen, aber eben auch von links jetzt mit diesen demokratischen Sozialisten, die da in der demokratischen Partei offensichtlich immer mehr Boden gewinnen. Wie siehst denn du das?
Ja, das ist ja für mich so eine zweite Entwicklung der letzten Wochen. Du weißt, die Midterms sind nicht mehr weit entfernt. Also die Wahlen in der Mitte der Präsidentschaft Trumps, ist auch schon wieder 2 Jahre her, dass er gewählt wurde. Wie die ausgehen, keine Ahnung. Es sieht nicht gut für Trump aus. Seine Umfragewerte sind sehr schlecht, die Preise hoch, Inflation und so weiter. Und mitten in diesen Vorwahlen, wo die Demokraten sozusagen festlegen, wer ihre Kandidaten sind, insbesondere ganz wichtig für einige Schlüsselpositionen im Senat, da herauszuheben, ganz besonders der Staat Michigan, ist es also zu Entsetzen des Establishments der Demokratischen Partei, den Vertretern der sogenannten DSA, so Democratic Socialists of America. Für mich ist übrigens der Begriff des demokratischen Sozialisten ein Oxymoron, aber lassen wir das mal beiseite gestellt. Ist also, Vertreter dieser Denkkultur haben überraschend im Falle Michigans eine Schlüsselvorwahl für den Senat gewonnen. El Said ist, heißt der relativ junge Mann. Sie sind zum Teil sehr radikal in vielen Themen, in den politischen Aussagen, erinnern partiell ein bisschen an die Linke in Deutschland. Also wirklich relativ weit links stehende politische Bindung. Und sie repräsentieren inzwischen fast in allen wichtigen Flächenstaaten bis zur Hälfte der demokratischen Wähler. Es gibt unter dieser Trump-kontrollierten medialen Politikoberfläche, in der wir nur noch Trump und seine immer merkwürdiger werdenden Eskapaden beobachten können, gibt es aus meiner Sicht, das ist eine wirkliche These, von der ich immer mehr überzeugt bin, einen Undercurrent, wie man im Englischen sagt, also unter der Wasseroberfläche, eine Entwicklung, die ganz eindeutig nach links geht. Und ich glaube, dass die Märkte, die Kapitalmärkte, all das völlig ignorieren, dass es in der Jugend, das sind hauptsächlich junge Wähler, die diesen Vertretern der demokratischen Sozialisten zum Erfolg verhelfen, diese jungen Menschen heute in viel höherem Maße desillusioniert sind über den Zustand dessen, was man ihr Marktwirtschaft, ihren Staat nennt, und zunehmend nach links gehen, gerade in Amerika, kritisch gegenüber den Hyperscalern, also den großen Internetfirmen. Das wird Einfluss auf reale Politik haben in den nächsten ein, zwei Jahren. Das ist so eine Hypothese von mir. Und da hast du völlig recht, wenn man sich all das anschaut. Selbst sogenannte konservative Regierungen machen Schulden wie verrückt. Auf der anderen Seite gibt es eine Entwicklung eher nach links in der jungen Generation, die sagt, es muss was anders werden in Amerika. Ich halte das für, sagen wir, auch für kleine Vorbeben, vielleicht größer kommender Veränderungen.
Ist eigentlich
interessant. Ist auf jeden Fall, Gold und Bitcoin reagieren eindeutig auf diese Aussage von Bessent. Es ist ihm also nicht gelungen, die Zinsen runterzureden. Es ist ihm aber gelungen, den Goldpreis und den Bitcoin wieder hochzureden.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Ich meine, wir sehen im Grunde auf zwei Stufen eine Systemkrise. Politisch haben so die etablierten Kreise, verlieren immer mehr an Zulauf. Also in Europa ist es ja ganz ausgeprägt. Deutschland, AfD geht nach oben, da Frankreich, Rassemblement National und so weiter. In Amerika hast du sozusagen die Populisten, wie sie genannt werden, an der Macht. Aber da ist irgendwie auch Trump in der Erratik. Man weiß nicht mehr so genau, was da los ist.
Er hat sich verrannt,
er ist mit seinem Zollkrieg, mit seinem Irankrieg, es ist gar nicht mehr klar, wo die Richtung irgendwo hingeht, und gleichzeitig diese jetzt wieder die erstarkenden Sozialisten, also eine unglaubliche Mixtur da, die zusammenkommt. Also in der Schweiz sage ich, wir müssen unsere Unabhängigkeit verteidigen und damit auch unsere Neutralität. Das ist ein anderes Thema. Viele in der Schweiz durchschauen das nicht, dass die Unabhängigkeit unseres Landes, also dass wir uns nicht anbinden lassen an andere institutionellen Gebilde, dass die Voraussetzung dafür die schweizerische Neutralität ist, dass wir eben hier diesen Wesenskern behalten, weil wenn die Neutralität mal weg ist, dann ist die Schweiz auch ein Übernahmekandidat. Aber das ist ein anderes Thema. Also man muss ja aufpassen, dass man nicht reingezogen wird in dieses Schlamassel. Wir haben noch ein drittes Thema, das interessant ist. Und im ganzen Bereich dieser künstlichen Intelligenz, da wachsen ja die Bäume jetzt auch wieder ins Universum hinein, da stehen ja wieder Börsengänge an. Was ist da los? Ist das ein Hype? Oder
ja, der nächste Börsengang ist Anteportas, Anthropic. Noch vor ein, zwei Jahren kannte sie kaum einer, ist eigentlich eine Truppe von Entwicklern, Mitarbeitern von ChatGPT, die dann, ich glaube 2021 ausgeschieden, ihr eigenes Ding gebaut haben. Sie behaupten zumindest, auch dafür steht ihr Name, dass sie sozusagen ethisch verantwortungsbewusster, also vorsichtiger mit dieser KI umgehen wollen. Das ist natürlich alles nur, sorry, hohles Gerede. Es ist ein Riesenbusiness. Dan Anthropic möchte an die Börse gehen mit einer Bewertung, Elon Musk-Style sogar höher als er, 2 Billionen. Nochmal einfach alles in Relation gesetzt. Alle deutschen Aktien zusammen sind irgendwo ein bisschen 20% mehr wert als das oder irgendwas in der Ecke. Also eine gigantische Bewertung für ein einzelnes Unternehmen. Der Börsengang soll größer sein als der von SpaceX, also auch mehr Geld aufgenommen werden. Wir sind hier inzwischen bei 100 Milliarden, also wir sind bei Beträgen, die wir uns vor 5, 6 Jahren noch gar nicht vorstellen können. Es gibt bereits eine gewisse Weginflationierung des Wertes von Geld, weil hier werden Zahlen um die Ohren geschmissen, die eigentlich gar nicht mehr in Relation stehen zu dem, was wir historisch gewohnt sind. Anthropic ist deshalb so interessant, weil sie der eigentliche Gewinner der letzten 12 Monate sind mit ihrem System Claude, das unter Profis, sagen wir mal, nicht jetzt Hobbynutzern, so ein bisschen die Nummer 1 ist für Softwareentwicklung, Problemlösung. Sie werden inzwischen als, es zeichnet sich so eine Schlacht ab, wie damals, kannst du dich noch erinnern, zwischen Yahoo und Google. Ja. Der große Innovator war Yahoo, alle Yahoo, Yahoo, Yahoo. Keiner redet mehr von Yahoo, weil Google kam, war technisch besser, hatte die bessere Suchmaschine, hat Yahoo weggedrückt. So ein kleines bisschen tobt da jetzt der Kampf, ist Anthropic zu ChatGPT, was damals Google zu Yahoo war. ChatGPT antwortet aber bereits mit neuen Entwicklungen und plant ebenfalls einen Börsengang, der dann danach kommt. Also die Zinsen steigen, die Aktienkurse sind auf dem High. Und neue Börsengänge mit gigantisch hohen Bewertungen sind in der Pipeline. Da Oniswaki Malibons, da muss sich jeder seine eigene Reim drauf bilden. Ich rate ein wenig weiterhin an diesem Thema zur Vorsicht, weil ich gerade die Aktienbewertung in Amerika für etwas zu optimistisch. Aber es ist eine spannende Zeit.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Was glaubst du, welche dieser KI-Firmen wird jetzt da das Rennen machen? Es gibt ja noch Grok, eben Google Gemini, es gibt Anthropic, Claude und so weiter.
Ja, es gibt Elon Musk, der ja mit SpaceX ja auch ein AI Führer werden wollte, dann gibt es die Chinesen, ne? Das darf man nicht vergessen. Du, ich habe mir schon sehr früh in meinem Leben abgewöhnt, auf dem Bereich des Tech-Sektors prognosefähig zu sein. Mhm. Dazu passiert das alles zu viel, zu schnell oder ich sag mal ironisch, ich bin zu alt und vielleicht auch zu langweilig, konservativ dafür, um diese Dynamik immer einzuschätzen. Interessant ist, dass aber im Thema KI etwas anders als damals bei Suchmaschinen es nicht so aussieht, dass es einer alleine machen wird. Ja. Weil es sah lange nach ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Google hat aufgeholt, Google ist zurück, besetzt sogar den Retailmarkt, also den privaten Endnutzermarkt heute besser als ChatGPT. Anthropic ist ein bisschen auf der Anführungs-Ecke. Es kommen aber die Japaner und es gibt auch Leute, die sagen, vielleicht kriegen wir einfach irgendwann Billiganbieter auf dem Gebiet. Mhm. Ja, so dass das gar nicht so oligopolistisch oder monopolistisch ausgeht. Mhm. Die amerikanischen sogenannten Superscaler heißen ja Superscaler, weil ihr Geschäftsmodell darauf basiert, egal wie viel Verluste du machst jahrelang Verluste, verbrennst Milliarden, Hauptsache, du hast am Ende quasi ein Monopol. Mhm. So wie Google, so wie Instagram, also bei Meta, Facebook früher. Diese Das ist so deren unternehmerische Vision. Und wenn du das dann hast, dann kassierst du richtig ab, weil du eine Monopolrente verdienst. Mhm. Ich glaube, dass diese Rechnung in der KI-Schlacht nicht auf, so einfach aufgehen wird. Dazu investieren zu viele Leute, zu viel Geld in diese Data Center. Ich denke, da wird es einige sehr große negative Überraschungen geben. Guck mal, es wäre nicht das erste Mal, dass eine Technologieinnovation erfolgreich und relevant ist. Diejenigen, in die sie aber investieren, zunächst einmal gar nicht das Geld verdienen, was sie sich vorgestellt haben. Ich bin eher in dem Camp. Ich sage das aber wie auf einer Zigarettenpackung mit dem Hinweis, Achtung, dieser Mann ist bereits im Rentenalter. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie seinen Anlageempfehlungen folgen. Sie könnten altersbedingt geprägt sein.
Okay, also diese Triggerwarnung nehmen wir noch mit. Lieber Leonhard, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und wir schauen da dem bunten und munteren Treiben weiterhin zu, mit natürlich auch lebensgeschichtlich fundierter Gelassenheit. Bis dann, alles Gute.
Bis dann.